Herzlich willkommen, du wundervolle Frau, zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Raus aus der Bulimie. Wie viel mehr ist möglich, wenn du keine Lügengeschichten mehr haben musst, wenn du einfach dein Leben leben kannst, wenn du diese ganzen Versteckspiele und Abhängigkeiten und all diese Dinge einfach nicht mehr brauchst. Mit diesem Podcast möchte ich dir wirklich Motivation geben, ich möchte dich inspirieren, ich möchte dir aufzeigen, dass es wirklich möglich ist, ein freies Leben zu führen, und zwar nicht nur das Essen zu kontrollieren oder einzuschränken oder zu limitieren, sondern wirklich frei zu werden, auch keine Suchtverlagerung zu kreieren, sondern wirklich einfach frei zu sein. Ich habe das nach 20 Jahren Bulimie geschafft und ich habe heute eine zauberhafte junge Frau bei mir zum Interview, die liebe Andrea, auch Andrea, es hat sehr viele Andreas, haben wir gerade festgestellt, die wirklich mit einer Essstörung, vor allem auch mit Bulimie unterwegs sind, aber auch sehr viele Andreas, die den Weg aus der Bulimie geschafft haben. Und ich freue mich heute wirklich, euch mit Andrea ein bisschen auf den Weg zu gehen, durch ihr Leben, durch ihre Geschichte, durch die letzten 93, das heißt, du bist 31, durch die letzten 31 Jahre.
28.
28, oh, Leute, schaut mal, gut. Mein mathematisches Gedächtnis hatte ich jetzt schon älter gemacht. Ich dachte jetzt 3 und 2 gibt, das stimmt nicht. Hä? 28, du wirst 29, du wirst nächstes Jahr 30 und übernächstes Jahr 31, genau. Also ihr seht, ich bin sowas von nicht perfekt, aber das gehört dazu und das macht mich ehrlich, authentisch und glaube auch sympathisch. Genau, also. Lasst uns starten. Andrea, herzlich willkommen. Schön, dass du da Genau. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir kennen uns 8 Monate vielleicht so, sage ich jetzt mal. Und ja. Was hat sich in diesen 8 Monaten, wir starten jetzt ganz kurz so als 8-monatiges Feedback, was hat sich da alles verändert oder warum kennen wir uns überhaupt?
Tja, aber was hat sich verändert? Ich so ziemlich mein ganzes Leben, würde ich sagen. Also ich habe vor etwas über einem halben Jahr die Entscheidung getroffen, dass ich die Bulimie hinter mir lassen möchte. Und heute kann ich sagen, das hat geklappt.
Sehr schön.
Und das ist schon eine ziemlich große Veränderung im letzten halben Jahr.
Ja, ja.
Und also es ist wirklich das passiert, von dem ich noch letztes Jahr dachte, dass es niemals möglich ist. Und ja, dadurch, dass ich dieses Programm mit dir und den anderen wundervollen Frauen gemacht habe, ist das eingetreten, ja, von dem ich dachte, es kann nicht mehr passieren.
Genau. Und stell dir mal vor, du bist 28. Und du denkst, ja, du hast vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gedacht, ja, ich muss jetzt halt mit der Bulimie leben oder die werde ich nie los oder irgendwie wirklich frei und glücklich oder entspannt leben geht gar nie.
Ja.
Also, und
also ich habe wirklich gedacht, das ist meine, ja, das gehört zu meiner Persönlichkeit scheinbar dazu. Andere Leute haben andere Laster und ich habe eben das.
Genau. Und trotzdem hat es dich mehr und mehr eingeschränkt, limitiert, einfach, ja, dass die Bulimie beherrscht das Leben und lässt einem nicht frei sein. Und ich finde es schön, ich bin unglaublich happy, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du es gewählt hast, dass du den Weg gegangen bist, ja. Ja, dass du auch bereit warst, den Weg zu gehen. Lass uns zum Start gehen. Ich möchte ein bisschen, ja, über deine Geschichte erfahren, auch ein bisschen aufzeigen, was für Themen da auftauchen, wie man in eine Bulimie reinrutscht, was auch bei einer ganz normalen Kindheit in einer intakten Familie passieren kann oder was für Einflüsse da entstehen können oder mittragen können, dass man schlussendlich dann wählt, in die Bulimie einzusteigen, und zwar was für krasse Wege es auch gibt und man sich dessen, wenn man da reinfällt, leider nicht bewusst ist, was das heißt. Andrea, erzähl mal ein bisschen. Du bist geboren, du hast 1993, hast deinen Bruder, deine Kindheit war sehr schön, hast du mir erzählt. Wie war es so mit Freunden und in der Schule? Wie war das so für dich? Erzähl da ein bisschen.
Ja, also ich war eigentlich immer schon eins von den beliebten Kindern. Ich hatte immer viele Freundinnen, Freunde, hatte also nie Probleme, jemanden kennenzulernen. Wir waren 5 Minuten im Urlaub und da stand ich schon wieder mit einer neuen Freundin vor der Tür und wollte auf den Spielplatz gehen. Also ich war immer sehr kontaktfreudig und war dann auch in der Schule immer sehr gut. Also ich hatte nie Probleme. Jetzt, also zum Beispiel im Vergleich zu meinem Bruder, der war jetzt nicht sehr, sehr schlecht in der Schule, aber da mussten meine Eltern dann auch eben schon mal zum Elternsprechtag gehen oder so. Und bei mir war immer kein Problem.
Ja.
Irgendwie. Ich musste mich auch nicht besonders anstrengen. Ich war so eins von diesen schrecklichen Kindern, was gesagt hat, oh Gott, ich habe bestimmt eine 6. Und dann habe ich eine 1 gehabt. Also es ist mir unheimlich leicht gefallen. Und war aber trotzdem eben nicht jetzt ein Streber oder sowas. Also ich habe es bis zum Abitur wirklich irgendwie, war ich so sehr gut in der Schule, aber trotzdem immer noch eben eine von den beliebten Schülerinnen. Also war Schülersprecherin mehrere Jahre, war immer schön Klappe aufmachen und irgendwie hat immer alles gut geklappt.
Das ist ja oft so. Das ist oft so. Und das habe ich in meiner eigenen Geschichte auch. Ich war auch immer die Beste und immer im Mittelpunkt und mit vielen Freundinnen umgeben. Und eben diese, ich sage es mal einfach, angeborene Intelligenz, auch dass du halt immer die Beste bist. Bei mir war das dann mit der Zeit ein bisschen so auch. Ich wurde dann ab und zu in den höheren Klassen als Streber hingestellt. Das hat mich dann schon ein bisschen betroffen. Aber ich finde es gut, dass du da fein durchgekommen bist und mit deiner Art die Mitschülerinnen und Freundinnen und Freunde auf deiner Seite hattest. Kindheit war auch sehr schön. Wie war das mit deinen Eltern, mit deinem Bruder?
Also ich sag mal, bevor ich das Programm angefangen habe, habe ich gedacht, ja, ich habe mich immer gefragt, woher kommt das denn, die Bulimie? Weil, wenn man so von außen drauf geschaut hat, war eben alles immer super. Also wir hatten nie Geldsorgen, wir hatten, konnten immer draußen spielen, wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren, mir wurde immer alles ermöglicht, meine Eltern haben immer gesagt, wir werden das irgendwie möglich machen, wenn ihr da irgendeinen Wunsch habt, auch was Ausbildung und so angeht. Und deswegen würde ich jetzt eben, also würde man von außen sagen, warum, also was hättest du für einen Grund, so in so eine Krankheit abzurutschen? Und also durfte auch immer alles ausprobieren, habe Instrumente irgendwie gelernt, Sportarten ausprobiert und wieder gelassen, wenn ich eben keine Lust mehr darauf hatte. Und es war immer alles gut, so immer alles möglich für uns. Und kam jetzt eben erst durch den Weg, den ich gegangen bin im letzten halben Jahr, dass mir klar geworden ist, was alles unterschwellig so gelaufen ist. Also was ich alles vielleicht unterbewusst mitbekommen habe und wo nie drüber gesprochen wurde. Und das hat dann ziemlich viel mit mir gemacht, scheinbar.
Es ist ja auch immer dann Zeit, wenn es Zeit ist, die Dinge zu erkennen oder nochmals quasi zu reflektieren oder mal durchzugehen und dann zu erkennen, wow, okay, da habe ich gar nie hingeschaut oder das habe ich gar nie aus dieser Sichtweise angeschaut. Und das ist auch alles richtig und unsere Eltern sowieso. Unsere Eltern wollen immer nur das Beste und manchmal ja, reagieren sie halt nicht ideal für die Situation, aber weil sie das ja nicht besser wissen oder besser können. Aber schön, und das, was du erzählt hast oder gesagt hast, dass du das im letzten halben Jahr auf dieser Reise, wo ich dich ein Stück begleitet habe, auch erkannt hast, das ist ganz wichtig, dass wir die Dinge erkennen, dann aber nicht irgendwo in Wut oder irgendwelche Ohnmacht oder Dramen verfallen, sondern sagen, okay, es war jetzt so. Und dann diese Ereignisse auch da einfach stehen lassen, wo sie sind, weil verändern können wir sie eh nicht mehr. Mhm. Erzähl ein bisschen so Pubertät, was war dann, wo du ein bisschen älter wurdest, wie war das mit den Freundinnen und Freunden und Schule und so weiter?
Also es war auf jeden Fall, welches Thema wirklich immer präsent war, was scheinbar auch schon in meiner Kindergartenzeit ein Thema war, war dieses Dünnsein. Also es war immer irgendwie da. Es wurde immer verglichen, also dieses Vergleichen, das ist sehr tief in mir verpflanzt. Das ist wirklich krass.
Wie muss ich mir das vorstellen mit diesem Dünnsein? Also da war quasi, wenn dann die eine gesagt hat, wo bist du dünn, dann war das ein Kompliment, oder wo bist du dünn, dann war das, du bist krank.
Also ich war nie eine von den Dünnen. Ja. Also das hat sowieso keiner zu mir gesagt. Also ich war jetzt auch nicht übergewichtig, aber ich hatte immer, was meine Eltern immer als Babyspeck bezeichnet haben, auch noch mit 14 hatte ich Babyspeck. Das war. Also, aber ich habe wohl im Kindergarten mal den Satz gesagt: Wenn ich jetzt ein bisschen dünner wäre, dann wäre ich das schönste Mädchen, das ich kenne. Okay. Das sind so Kleinigkeiten gewesen, so von denen: Ach, willst du das jetzt wirklich auch noch essen? Oder würde ich jetzt aber mal aufpassen? Und das eben schon zu. Ein Kind.
In jungen Jahren, ja.
Oder eben, wenn das über andere Menschen gesagt wurde, boah, die hat aber zugenommen oder sowas, das war halt immer für mich, es wurde immer damit vermittelt, das ist nicht gut, wenn man zunimmt. Es ist was Schlechtes. Und auch unter meinen Freundinnen, eine Freundin ist dann auch in der Pubertät, hat sie Magersucht bekommen, war in der Klinik und irgendwie war das scheinbar für uns alle, dieses Dünnsein, dass man da irgendwie vielleicht, dass man danach irgendwie strebt, um gesehen zu werden oder Aufmerksamkeit zu kriegen oder das war bei mir dann so, ich war einmal mit 14 dann auch mit meiner Freundin das erste Mal allein im Urlaub, also auf so einer 10 Tage in England oder 14 Tage, und da war das Essen ganz, ganz, ganz schlecht. Und in dieser kurzen Zeit habe ich 9 Kilo abgenommen. Mhm. Einfach ohne, dass ich das wollte. Aber weil es wirklich nicht essbar war. Mhm. Und dann kam ich wieder in die Schule und dann habe ich reihenweise Komplimente bekommen. Also wow, und das ist ja krass und das sieht ja total toll aus. Und dann habe ich gedacht, oh wow, okay, das ist neu. Und das hat mir natürlich gefallen. Und die Kilos habe ich auch nicht mehr drauf bekommen. Ich habe aber jetzt auch nicht abgenommen mehr, sodass ich habe einfach ganz normal weitergelebt. So. Bis ich dann 17 war und eine, mit der ich mich besonders gerne verglichen habe, also auch schulisch, sportlich immer war sie, obwohl ich sie gar nicht besonders mochte, habe ich gedacht, was sie macht, das kann ich auch. Und da habe ich dann erfahren, dass sie angefangen hat, zu kotzen, also sich wohl zu übergeben. Und da hatte ich bei ihr nämlich festgestellt, so als wir so das letzte Mal beim Sport waren, dass sie wirklich auch abgenommen hat. Und dann habe ich gedacht, tja, das scheint dann eine ganz gute Option zu sein. Und dann, ja, habe ich das auch ausprobiert. Und das war dann der Anfang von dieser ganzen Geschichte. Was wirklich, also, das ist sowas von absurd. Also wirklich ein Menschen, den man nicht mal besonders mag, dann einen in sowas rein, also sie hat mich ja nicht da reingetrieben, also das war ja, das hat ja null mit ihr zu tun, das war ja alles bei mir, also das hat auch ja gar keiner gewusst, dass, das war alles immer nur, habe ich mit mir selber ausgemacht, diesen Wettkampf, das hat niemand mitbekommen oder so. Ja. Und dann ist das passiert. Sie hat dann, bei ihr ist das auch gar nicht, hat sich gar nicht ausgeprägt zum Glück. Also das war bei ihr ganz kurz und dann hat sie das auch, das war wirklich irgendwie nur so ein mal ausprobieren oder so. Also sie hat das zum Glück ganz schnell abgelegt. Ich leider nicht.
Da hast du dich dann nicht mehr verglichen und verglichen, dass sie es abgelegt hat.
Nee.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Vielleicht hast du dir die schon gestellt. Was hatte sie, was du nicht hattest, dass du dich so verglichen hast und quasi sein wolltest wie sie?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube, also bei mir, also wenn ich eben gute Noten hatte und sowas, das war eben auch zu Hause nicht großartig Thema. Also das war dann, ja, ich habe ein 1 oder was und dann, ja, schön. Und dann war es das so. Auch, mehr, keine Ahnung, meine Eltern wussten nicht wirklich, wie meine Lehrer heißen. Ich konnte 1000 Mal erzählen und das war einfach nicht so, weil die halt auch nie treffen mussten, weil sie wegen mir nie in die Schule mussten, war das einfach nie so ein Thema. Und bei ihr, ihre Mutter, was ich eigentlich auch nicht cool fand, die war eben sehr engagiert in der Schule, hat sich wegen allem gebrüstet, was dieses Mädchen gemacht hat und was mir eigentlich auch eher unangenehm ist, wenn ich mir das jetzt vorstelle, aber da war halt ganz klar, guck mal meine tolle Tochter, was sie alles leistet und das war bei mir eben gar nicht, was ich eigentlich ja gesünder finde vielleicht, also das man eben nicht damit so hausieren geht und schau mal, was meine Tochter es kann. Aber ich glaube, dass das bei mir irgendwie gemacht hat, okay, was muss ich denn dann machen, damit meine Eltern das vielleicht auch mal machen?
Ja.
Oder
ja. Und es ist ja, hier gibt es ja nicht nur jetzt, also ich sage jetzt ein bisschen diese beiden Extreme, oder? Eins heimbringen ist zu, heimbringen, ist ja selbstverständlich, das war bei mir eine 6 in der Schweiz, ist ja das gleiche wie die 1. Ich habe auch immer 6er gebracht, das war ganz normal, mein Zeugnis war fast voller 6er, noch in der Berufsschule, aber quasi dieses Extreme von praktisch null Anerkennung oder Wertschätzung oder Stolz sein und das andere Extrem von halt dann alles auch noch nach außen tragen, da gibt es ja auch noch Mittelwege, oder? Ja, diese Anerkennung und dieses Selbstverständliche ist halt, auf der einen Seite war es jetzt bei dieser Freundin sehr extrem ausgeprägt, was die Mutter da gemacht hat mit diesem Aufzeigen und Rausbringen und so. Und auf der Seite bei dir mit diesen vielen Einsen war es so selbstverständlich und es gab wenig Anerkennung und wenig Wertschätzung. Und ich glaube, da wäre ja ein Mittelweg, der ja nicht alles nach außen tragen muss, aber vielleicht zu Hause auch mal, hey Andrea, hast du gut gemacht, wirklich, wir sind stolz auf dich, wir sehen, was für Fähigkeiten du hast und ja, wie du einfach auch alles alleine machst in der Schule. Das wäre vielleicht was gewesen.
Das gab es halt auch. Also die haben schon auch gesagt, da super, und dann war es, also ich weiß auch gar nicht, was ich mir genau gewünscht hätte, aber weil, also das war jetzt auch kein Wegignorieren oder so. Das kam, da kam schon ein, ja toll, und dann gab es beim Zeugnis gab es dann Geld und aber irgendwie, manche Noten habe ich dann auch gar nicht mehr erzählt, weil ich irgendwie für mich selber, glaube ich, auch es gar nicht mehr so wichtig fand. Also ich glaube, es war auch, ich habe mich selber gar nicht dafür anerkannt,
genau,
weil ich ja auch ganz oft gar nicht so viel machen musste dafür. Also manche Freundinnen, Freunde mussten sich stundenlang hinsetzen und lernen. Und ich habe eben im Unterricht mitgemacht und musste gar nicht mehr lernen und habe dann eine bessere Note geschrieben. Und ich glaube, dass ich selber mir dachte, ja gut, ich habe aber eigentlich ja gar nichts dafür gemacht.
Genau.
Ne? Und dass das der viel schwerwiegendere Grund war. Und eben auch dieses Mädchen, die hat auch, die hat unheimlich viel gelernt immer. Und ja, also in manchen, also zum Beispiel Mathe war sie auch, war sie unglaublich, also was die da drauf hatte. Und da habe ich immer halt gedacht, ja gut, da komme ich halt nicht hin. So, ich habe halt keine Lust, mich 5 Stunden am Tag hinzusetzen und Mathe zu lernen. So. Das war nicht mein Ding.
Und es hat dich trotzdem irgendwie fasziniert, dass sie das macht. Und gleichzeitig hast du den Wert bei dir nicht erkannt oder auch nicht geschätzt oder auch nicht anerkannt. Ja, dass du ja Fähigkeiten hast, die genial sind, weil du nämlich gar nicht viel lernen musst und trotzdem regelmäßige Einer nach Hause bringst. Spannend, spannend. Also diese Freundin der Freundin, die dich quasi, ich sag mal, inspiriert hat, mit dem Kotzen anzufangen, die hat dann wieder aufgehört. Wie war das bei dir? Hast du, wie ging das weiter mit den Eltern, zu Hause, mit dir?
Ja, ich habe das dann wirklich erstmal, also nicht jeden Tag gemacht, aber immer mal wieder. Das war am Anfang wirklich es war eine Tortur, es war auch nicht leicht. Also es war ganz, es war grauenvoll. Ich lag auf dem Badezimmerboden, habe mich gekrümmt und also es war unglaublich, in was für Qualen man sich da reingebracht hat selbst.
Ja.
Und habe aber dann irgendwann halt gemerkt, ach geil, ich kann einfach alles essen, was ich will und dann kann ich es einfach wieder rauslassen. Und das war dann, keine Ahnung, wir haben mittags zusammen gegessen, die ganze Familie, Lasagne, und eine Stunde später habe ich mir dann Pfannkuchen gemacht und dann, also die ganze Zeit gegessen, und da haben meine Eltern schon gedacht, da ist irgendwas komisch, weil ich das gar nicht versteckt habe. Ich habe einfach gedacht, guck mal, jetzt kann, die anderen Eltern haben Angst, dass die Kinder nichts essen und ich esse ganz viel, da haben, also ist doch ganz...
Könnt ihr zufrieden sein.
Freuen. So. Und dann haben sie das eben aber doch irgendwann gemerkt und haben nicht so reagiert, was ich jetzt auch durch die Begleitung nochmal klarer gemerkt habe, haben eben wirklich so reagiert, wie man absolut nicht reagieren sollte. Ich habe die Phase auch ziemlich verdrängt aus meinem Kopf, aber habe alte Tagebücher auch wieder gefunden. Da ist das wieder sehr präsent gewesen. Also dass deren Art damit umzugehen war, mich zu ignorieren und mir dann eben auch nichts mehr zu kochen, weil es ja dann wieder ausgekotzt wird und weil sie selber vollkommen überfordert mit dieser Situation war. Also bei uns in der Familie wurde nie viel über Emotionen, Gefühle gesprochen. Das hat man immer alles mit sich selbst ausgemacht, weil meine Eltern so sind.
Ja.
Und das wurde auf uns übertragen. Ich bin aber eigentlich gar nicht so. Ich will immer über alles reden. Und das habe ich aber eben nie gemacht. Und das wurde dann eben, habe ich dann eben irgendwie reingefressen. Und dann haben die eben nicht mit mir darüber gesprochen. Dann hat mein Papa mir einen Brief geschrieben. Und da stand dann eben auch drin, dass ich mir Hilfe holen soll. Dann habe ich so ein anonymes Gespräch gehabt bei so einer Hilfe für junge Mädchen. Und da wurde mir eben auch sehr, also es war sehr hart, das war jetzt nicht besonders verständnisvoll. Das war ja gut, wenn du so weitermachst, da. Und du musst eine Therapie machen und du musst in eine Klinik gehen und du musst. Und ich habe gedacht, okay, keiner darf es mitkriegen. Also mein großes Ding war, keiner darf das wissen. Und dann habe ich, und sie hat mir gesagt, also ich soll so ein Tag machen in der Woche erstmal, wo ich mir alles erlaube und dann die anderen Tage mir alles aufschreiben, was ich gegessen habe. Also die pure Kontrolle eigentlich. Und dann habe ich das meinem Papa auch danach erzählt, der hat mich dann abgeholt und er hat dann gesagt, ja, nee, das bringt doch alles nichts, das ist wie Rauchen, das kannst du auch nicht ausschleichen, das muss einfach von heute auf morgen, du musst einfach aufhören. Und dann habe ich eben einfach gesagt, gut, dann höre ich jetzt einfach auf. Und dann haben sie mir das geglaubt.
Das ist
oder wollten es glauben.
Ja, genau, das ist ja so eine Grauzone von Eltern, die sind ja auch nicht doof, aber wenn sie auch nicht wissen, was sie tun sollen oder wie sie reagieren sollen, dann ist es auch besser, wenn du schon sagst, dann höre ich auf, dass ich das jetzt mal glaube.
Ja, und dann habe ich halt einfach nur noch besser versteckt.
War das anstrengend?
Das war sehr anstrengend. Ja. Also das, was ich da für komische Sachen gemacht habe, von Müll verstecken, eben irgendwo draußen kotzen, bevor man nach Hause kommt. Also widerlich. Aber für mich gab es keinen anderen. Ich habe gedacht, es geht halt nicht anders.
Ja.
Und ja, das habe ich dann eine Weile so durchgezogen. Und dann hat diese besagte Freundin der Freundin, wollte dann ein Auslandsjahr in England machen. Und ich dann natürlich auch.
Also du warst immer noch auf sie quasi, ich sag jetzt mal, fixiert auf sie.
Ja, irgendwie, ja genau. Also ich habe irgendwie dieser Gedanke, dass sie dann wiederkommt und viel besser Englisch sprechen kann als ich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe natürlich, aber ich habe auch gedacht, das ist doch auch voll die tolle Erfahrung. Und man hat ja auch so eine Traumvorstellung von einem Auslandsjahr, was da, also wie toll das sein kann.
Ja.
Und dann habe ich meine Eltern ordentlich belabert. Meine Mama war super dagegen, aber ja. Irgendwann hatte ich sie dann soweit und dann durfte ich auch fahren. Und da konnte ich natürlich, und da hatte ich auch, also da habe ich gerade so ein, wie lange habe ich das gemacht mit dem Kotzen? Da war ich vielleicht so ein halbes Jahr oder sowas, habe ich das dann gemacht schon.
Mhm.
Und dann bin ich nach England und da wurde das alles viel, viel schlimmer, weil meine Gastfamilie grauenvoll war. Also ich konnte mich da überhaupt nicht wohlfühlen. Die Organisation, mit der ich gefahren bin, hat sich auch überhaupt nicht gekümmert. Und ich habe da einfach so weitergemacht wie vorher, hatte nur viel mehr Kummer, also ganz schlimmes Heimweh. Also es kam ganz viel noch dazu und wurde immer dünner. Und dann habe ich mir irgendwann selber wirklich auch Sorgen um mich gemacht und habe das dann meiner besten Freundin erzählt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich von heute auf morgen damit aufgehört habe. Da habe ich dann erstmal gedacht, geil, das ist stark. Und eben auch, dass ich jemanden hatte, mit dem ich drüber reden konnte. Ja. Und irgendwann, ja, dann habe ich gedacht, jetzt ist es überstanden. Hatte dann auch noch ein ganz gutes Jahr. Also da war ich noch ungefähr, ja, vielleicht noch mal ein halbes Jahr da in England. Und dann kam ich wieder zurück und es lief auch alles okay weiter. Und dann noch mal so ein halbes Jahr später hat es aber wieder angefangen. So, während des Abiturs auch und so.
Hast du dich selbst oft unter Druck gesetzt?
Ja, also das kam eben auch von zu Hause, kam niemals ein Druck von wegen, du musst gute Noten schreiben oder so. Auch bei meinem Bruder nicht. Das war immer okay. Also der war absolut Mittelmaß und es war niemals Ärger wegen schlechten Noten oder so. Und ich habe das ist alles von mir selber gekommen.
Ja. Was hat es dir, oder wenn du jetzt da zurückblickst und dir vorstellst, wie es gewesen wäre, wenn du nicht so gut und so perfekt gewesen wärst? Wie wäre das für dich gewesen?
Also ich weiß gar nicht, ich habe mich ja selber total darüber definiert auch.
Ja.
Dieses, ich bin überall was ich mache, mache ich gut. Ja. So, und wenn ich schlecht in irgendwas war, dann hatte ich auch keinen Spaß daran.
Ja.
Das war, also das weiß ich gar nicht, also auch wenn ich dann meine schlechte Note geschrieben habe, also was eine schlechte Note war für mich eine 3, da bin ich, das war für mich schrecklich.
Ja.
Und das war, wenn ich zu Hause gesagt habe, ja, ich habe eine 3, da haben die gar kein Verständnis für gehabt, warum ich darüber jetzt sauer bin.
Ja.
Aber für mich, also ich hatte selber mir einfach so eine Messlatte gelegt,
die extrem hoch
dass
war.
Die extrem hoch war, ja.
Ja. Und das ist ja das Verrückte, oder? Es sind ja, manchmal sind es auch die Eltern, die ja dann die Kinder so unter Druck setzen und so viel Leistung und Perfektion verlangen. Aber bei dir war es jetzt gar nicht so. Und da, wo du Abitur gemacht hast und wahrscheinlich auch ein bisschen lernen musstest, und hat es auch ein Stück weit mit Kontrolle zu tun in der Vorbereitung zum Abitur, weil du da nicht einordnen konntest, was jetzt genau gefragt wird, habe ich jetzt alles, was ich brauche, um diese hohe Leistung abzuliefern? Kann das auch noch ein Stück mit der Grund sein, dass du wieder angefangen hast mit Kotzen?
Ja, also und ich habe auch so halt Stress abgebaut. Also ich habe mich dann schon auch hingesetzt und Lernzettel gemacht und also mich dann unheimlich da reingehangen, weil ich dachte, das war jetzt, also ich kann jetzt nicht ein schlechtes Abitur machen, wenn ich mich hier 12 Jahre vorher mit guten Noten immer so gerühmt habe. So, das muss jetzt auch ein perfekter Abschluss werden. Und ich will, also wahrscheinlich hätte ich mir diesen Stress mit dieser Krankheit nicht gemacht, wäre das Abitur wahrscheinlich noch ein bisschen besser geworden.
Ja, das ist
da
ja
so
das
viel Verrückte. Konzentration und Fokus ja darauf liegt, auf diesem Verstecken und Lügen und Wege finden, dass das keiner merkt. Also das ist, da geht so viel Zeit bei drauf. Und dann ja, hätte ich das wirklich vielleicht in Entspannung mal und in Ruhepausen eingetauscht. Ich glaube, dann wäre das noch wahrscheinlich noch besser gelaufen. Aber ja.
Hast du da schon alleine gewohnt?
Da habe ich noch nicht alleine gewohnt. Also es war dann so Abitur, dann wusste ich nicht, was ich machen will, also beziehungsweise wusste ich immer, was ich machen will, aber habe gedacht, das kann ich ja nicht machen, ist ja nichts Richtiges. Hat sich aber gezeigt, ich will wirklich nichts anderes, und dann habe ich eine Schauspielausbildung angefangen. Die wurde mir auch von meinen Eltern eben ermöglicht, und das war für mich also wirklich ein Traum, der wahr wird. Und das war auch super, also die Krankheit hat mich immer weiter begleitet, auch täglich inzwischen schon. Und es hat keiner gemerkt. Ich glaube, dann im dritten Jahr der Schauspielausbildung bin ich dann in meine erste eigene Wohnung gezogen. Was ganz toll war, weil es viel näher an der Schule war und weil ich eben das nicht mehr so viel verstecken musste. Also da konnte ich eben... Da hat sich was in mir halt entspannt, weil ich eben nicht mehr zu Hause so tun müsste, als ob alles in Ordnung ist.
Ja. Ja.
Ja.
Und trotzdem, das ist so ein Trug eigentlich. Und es ist ja eigentlich, ja. Es kommt jetzt gerade so ein Bild von, du schaufelst dir dein eigenes Grab. Also du hast quasi die Freiheit, quasi ständig nur noch zu fressen, ja, und zu kotzen, wenn du es willst, wie du es einteilen kannst. Du musst nichts, klar, du musst ja immer noch lügen und verstecken, weil du im Außen ja, wenn mal jemand spontan vorbeikommen will oder mit dir abmachen will,
das
dann...
Das ging halt gar nicht.
Das
war für mich der absolute Horror. Und ich habe mich auch dann natürlich selber so ein bisschen belogen, weil ich dachte, gut, wenn ich jetzt alleine wohne, dann wird das alles aufhören. So, dann... Also das habe ich ja fast täglich, habe ich gedacht, ja, morgen höre ich dann auf und jetzt wird es alles anders. Und es wurde aber leider nie anders, weil ich immer einfach in dieser Gewohnheit geblieben bin.
Genau, also am Abend wahrscheinlich nach dem Anfall irgendwie, morgen höre ich auf, und am nächsten Morgen.
Ja, genau.
Da hast du nicht mehr dran gedacht oder es war zu aufwendig oder zu, ja.
Ja, das war dann auf einem, ja genau. Also das hatte ich auch in, bevor ich mich, also oder in der Phase, in der ich mich dann dafür entschieden hatte, diese Begleitung zu wählen, da hast du genau das auch in einem Podcast erzählt. Und da musste ich so heulen, weil ich dachte, ja, genau das, also du erzählst gerade über mein Leben, also diese Panik, die in mir losgegangen ist, wenn jemand gesagt hat, ich komme jetzt, ich würde kurz vorbeikommen, ich bin in 2 Minuten da. Das war schrecklich. Also das ist so traurig,
Ja.
dass man ja wirklich sein ganzes Leben so eingeschränkt hat.
Ja, und so, es ist ein unglaublich krasses Versteck- und Lügenspiel, und das wirklich so halt aufgebaut wird. Und da kommt eine Ausrede an der anderen, und dann muss man die nächste wieder haben, damit das wieder irgendwie aufgeht, und dann da. Und gleichzeitig fühlst du dich ja nicht. Ja, fühlst du dich nicht wohl, weil du ja eigentlich die Freunde gern hast, aber mittlerweile das andere auch so stark ist, dass man dann schon fast die Freunde weghaben will, weil die jetzt gerade in diesen 2 Minuten voll nicht reinpassen, oder wenn die in 2 Minuten da sind und so. Das ist schon viel Stress, ja.
Und das Verrückte ist halt, ich habe trotzdem immer unfassbar viel gearbeitet, also jeden Tag eigentlich immer gearbeitet und war immer für alle da. Also es war eben klar, ich brauchte, also hab mich zurückgezogen in meine Wohnung, aber dann war das eben auch manchmal nachts und ich habe ganz wenig geschlafen, damit ich das irgendwie noch machen kann. Und am Tag habe ich funktioniert wie ein Uhrwerk. Also das war, also Ausbildung, 3 Jobs nebeneinander und dann eben noch für jeden der Kummerkasten und was ich auch gerne gemacht habe. Und trotzdem dann am Wochenende noch da an Geburtstagen so. Also ich habe auf 23.000 Hochzeiten getanzt und war eben auch überall dafür bekannt und beliebt, also dass ich immer da bin, dass ich auch viel esse und trotzdem toll aussehe und ja eben ach, nicht auf die Figur achte und das war irgendwie meine Persönlichkeit ist es geworden. Also auch von außen wurde das eben gespiegelt, dass das super cool ist. So, und dann habe ich auch immer wieder gedacht, wenn ich den Gedanken hatte aufzuhören, dachte ich, aber dann muss ich ja auch weniger essen und dann bin ich ja nicht mehr die, die jetzt eben eine ganze Pizza isst. So, und dann könnte mich jemand nicht mehr mögen. Also was für Legitimierungen man dann immer selber, also ich für mich gefunden habe, das
Ja,
weiterzumachen. Ja.
da finden wir ganz viele Rechtfertigungen, die uns wirklich da auch festhalten lassen, damit wir nicht aussteigen, weil es eben dann, ja, das wäre dann doof, wenn du dann noch eine Dreiviertel Pizza essen würdest, was denken denn die anderen? Und dann bist du vielleicht mal nicht so gut drauf und dann finden die Andrea plötzlich nicht mehr so cool. Dinge, die wir uns dann einreden, aber schlussendlich geht es ja auch darum, dass wir da ein Leben leben oder ein Leben zeigen, was nicht wirklich der Realität entspricht. Aber wir realisieren es nicht. Ich habe auch sehr oft durch die Nächte gekotzt. Und zwar ist es ja so, dass wir am Tag dann so dieses Leben leben, dieses Scheinleben. Und irgendwo müssen wir ja wieder klarkommen, weil so einen Hauch davon realisieren wir ja schon, was wir da abgeben oder leben oder fake haben, einfach nicht ehrlich sind, vor allem zu uns. Zu uns, weil ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges, dass wir anfangen, einfach mit uns fein zu sein und mit uns im Reinen zu sein und da weiterzugehen. Aber da kommen wir noch hin nachher. Ja, und dann hast du da so wirklich Vollgas gegeben mit vielen Jobs, mit Ausbildungen, mit die Nächte noch durchgekotzt. Wie hat sich das quasi gesteigert? Also, dass du irgendwie Ende 2021 am Ende deiner Kräfte warst. Das war immer mehr und mehr und mehr.
Also ja, es war immer mehr und vor allem immer so weitergemacht. Also ich habe mir keine Pausen gegönnt, auch von der Arbeit nicht, weil da auch immer die Angst ist, oh Gott, wenn ich da jetzt einen Job absage, dann kriege ich vielleicht auch kein Angebot mehr. Es hat auf mich selber dann natürlich ständig unter Druck gesetzt. Und ich glaube einfach dadurch, dass es so lange so gegangen ist und ich dann auch Jobs gemacht habe, die mir gar nicht so Spaß gemacht haben oder ich eben Sachen zugesagt habe für andere. Also das war ganz, ganz viel sowieso, dass ich zu allem Ja gesagt habe, auch wenn ich selber gar nicht unbedingt Bock darauf hatte, weil ich Angst hatte, jemanden zu enttäuschen. Also das war immer, immer, immer Thema. Dieses, ich habe Angst, jemanden zu enttäuschen, also schlucke ich das jetzt mal kurz runter, ziehe das jetzt durch. Es macht mir ja auch bestimmt dann Spaß. Und das hatte eben im Dezember 2021, da war ich dann wirklich so gestresst. Also das war nach diesem ganzen Corona, habe ich dann wirklich, also ich habe auch über Corona durchgearbeitet und war da wirklich an dem Punkt, da sind mir die Hosen auch so runtergefallen. Also ich sah schlecht aus, ich habe keine Energie mehr gehabt, es war einfach zu viel. Und dann habe ich gedacht, so ab Januar wird es dann weniger und es wurde aber nicht weniger. Und dann, ja, war ich hier alleine in meiner Wohnung und konnte nicht mehr. So, und ich hatte ungefähr, ich würde sagen, mindestens ein Jahr, aber wahrscheinlich länger, hatte ich schon deinen Newsletter abonniert. Den habe ich aber immer ganz schnell sonntags gelöscht, damit das ja wohl gar keiner sieht. Und ganz schnell wieder weggeschoben. Und da habe ich dann gedacht, dass jetzt ist der Punkt. Da, weil mich das immer total angesprochen hat. Aber ich habe immer wieder weggeschoben. Und als ich dann wirklich am Ende meiner Kräfte hier geheult habe und gedacht habe, ich kann mein Leben so nicht mehr weiterleben und will das nicht mehr so weiterleben, da habe ich dann sofort zum Hörer gegriffen und quasi angerufen und gesagt, das ist jetzt die Entscheidung, die ich treffe.
Mega.
Und von dieser Sekunde an hat sich mein Leben wirklich Schritt für Schritt verändert. Zum absolut Besten. Und also das ist wirklich so krass. Weil mein Leben, das war 90% war diese Krankheit. Ich war 90% diese Krankheit. Und keiner hat das gewusst. Also auch nicht meine engsten Freunde, auch nicht mein Freund. Und das hat nie jemand geahnt. Und dann habe ich, ja, das Freiheitsgespräch gebucht, das war ein paar Tage später, habe mich dann entschieden, diesen Weg zu gehen und mich da auch wirklich zu 100% darauf eingelassen, weil ich gedacht habe, das ist also alles aufgesaugt und angenommen, was ihr mir und den anderen Frauen an die Hand gegeben habt, weil ich dachte, ich probiere jetzt wirklich alles aus. Ich probiere alles aus, um da rauszukommen. Und das hat sich mehr als ausgezahlt.
Mega, mega. Ja, ich finde das großartig und das ist etwas, was du sagst. Ich habe alles angenommen und vertraut. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich sage jetzt mal, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Und das Verrückte ist, je weniger ihr denkt auf diesem Weg, weil ich begleite euch, ja, wir sind immer für euch da, da dürft ihr eben auch abgeben, oder? Die Kontrolle abgeben, Vertrauen loslassen und einfach die Dinge tun. Was war für dich so das Schwierigste?
Das Schwierigste? Also am Anfang hatte ich ziemlich, also weil ich das erste Mal seit Jahren ja das Essen drin behalten habe, hat mein Körper so ein bisschen rebelliert. Also der wusste halt gar nicht, was mache ich denn? Was muss ich denn hier machen? Und hatte dann sehr viel mit Bauchschmerzen zu tun und aufgebläht sein. Und da kam mir zum Glück wieder eine Corona-Erkrankung in die Quere. Deswegen konnte ich das erstmal ganz mit mir alleine und meinem Körper durchmachen. Aber da habe ich ziemlich dran zu knabbern gehabt. Dieses, diese Schmerzen, wie der Körper sich verändert. Und hatte natürlich die Angst des Nilpferdswerdens, ja. Wie du das ja auch in manchen Podcasts gesagt hast. Also man nimmt nicht, man wird kein Nilpferd, wenn man normal ist. So, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es bei mir anders. Aber siehe da, es war nicht anders. Aber das, die Angst von dem Dickwerden, die kam immer wieder. Also das war immer wieder Thema in den Calls, auch bei mir, dass ich vor allem, wenn die Hormone dann wieder verrückt spielen, dass dann das immer wieder zum Thema für mich geworden ist. Was aber in den Hintergrund gerückt ist, als ich eines der Hauptthemen meines Lebens entdeckt habe, nämlich für mich einstehen und die Waage sein in Beziehungen, ob das jetzt in freundschaftlichen oder familiären Beziehungen ist, dass ich überall oft die Rolle einnehme, zu vermitteln und auszugleichen. Und das hat sich halt sehr auf meine Psyche ausgewirkt, weil ich immer bereit war zu schlucken, damit es anderen gut geht. Und das zu merken, das war ein Riesenknoten, der da geplatzt ist. Das war dann am Ende sehr, sehr leicht für mich. Das war jetzt nicht, was mir schwer gefallen ist, aber zu dem Punkt bin ich auch ziemlich spät im Programm erst gekommen. Und dann, das hat mich eigentlich ja die ganze Zeit begleitet. Ich habe es nur nicht gewusst. Ja. Und als das dann bei mir eingesickert ist, da ist ganz viel aufgegangen. Ja. Und da konnte ich, da ist dann der Fokus eben auch total darauf gewandert und hat dieses, oh Gott, ich nehme vielleicht ein paar Kilo zu, das war dann vollkommen egal, weil es gibt wirklich wichtigere und wertvollere Dinge im Leben, als 2 oder 3 Kilo mehr zu wiegen. Und da sind diese Aha-Erlebnisse, die ich in dieser Zeit auf diesem Weg hatte, die haben so viel verändert. Und ich kann Beitrag sein für so viele Freundinnen und Freunde von mir. Das ist schon so oft passiert, dass ich jetzt wertvolle Tipps geben konnte, die ich authentisch weitergeben kann. Und eben, wenn ich früher die Ratgeberin war, das hat auch den Leuten geholfen, aber ich für mich habe immer gedacht, wer bin ich eigentlich, irgendwelche Tipps zu geben, wenn ich mein Leben selber überhaupt nicht auf die Reihe kriege. Mhm. Und wenn ich jetzt meinen Freundinnen irgendwas auf den Weg gebe oder die Hand nehme oder gut zurede, dann habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch wirklich echt.
Ja. Es ist auch eine andere Qualität. Weil die kam vorher vielleicht schon auch aus dem Herz, aber sie kam anders, weil du immer gewusst hast, da helfe ich, da bin ich Begleitung und bei mir, wo bin ich?
Ja.
Für mich bleibt nichts übrig. Und du hast gesagt, es hat sich alles verändert. Kannst du 2, 3 Dinge noch nennen, die wirklich einfach jetzt anders sind? Also das mit dem Körper, mit dem Essen, dass du auch realisiert hast, dass du kein Nilpferd wirst, das ist einfach so und das ist wirklich so. Aber das war sicher auch ist auch für die Frauen, die einsteigen in die Begleitung, immer wieder eine harte Nuss, weil sie das in ihrem Kopf nicht glauben können. Weil das die Kontrolle ständig Alarm gibt und sagt, hey, sorry, kann doch nicht sein. Und sagt, doch, es ist so.
Also ich habe es, als ich das Programm angefangen habe, habe ich es dann auch direkt meinem Freund erzählt. Also das von der Krankheit, dass ich das gewählt habe, das Programm zu machen, das war für mich eine unglaubliche Erleichterung. Und das war eine der größten Hürden, habe ich gedacht, die ich überhaupt nehmen muss. Und die habe ich sofort genommen. Und was ich selber auch krass finde, und ich verstehe es zu 100%, wenn man das nicht schafft, also wenn auch vielleicht gar nie schafft, Aber für mich war das ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist. Und diese hundertprozentige Ehrlichkeit, die ich da jetzt wirklich mit ihm habe, weil es ist immer wieder zu Streit gekommen, zu Unruhen in der Beziehung, weil ich diese Krankheit hatte und in mir selber so gefangen war und gestresst war und schlecht gelaunt, weil ich jetzt vielleicht, weil er jetzt eine Stunde früher nach Hause gekommen ist und ich nicht meinen Plan durchführen
konnte. Genau, du dich nicht gefreut hast.
Ja, ich mich gefreut habe und dann, warum freust du dich nicht? Und dann, ja, das ist einfach, das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist einfach immer nur, also wir können über wirklich jetzt über alles reden und das ist eine, ja, das hat sich wirklich unglaublich verändert. Dann, dass ich wirklich viel sanfter zu mir selber bin und zu meinem Körper, mir ganz viel Zeit für mich nehme und die auch einfordere. Also eben nicht mehr zu allem Ja sagen und da einspringen, sondern sagen, nee, ich kann erst in einer Stunde, weil ich muss jetzt erst noch Yoga machen. Also das ist so, dass ich das selber, diese Zeit wertschätzen kann mit mir selbst. Und das nicht als, ja, keine Ahnung, nice to have, sondern nee, das gehört zu einem Tag dazu, dass ich mir Zeit für mich nehme. Ja. Und das macht ganz viel aus auch. Also dieses, ich bin ruhiger, gelassener, entspannter und merke einfach, wie gut mir das tut, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und hilft mir auch, so Sachen zu reflektieren, die passiert sind, wo ich vielleicht dann irgendwie komisch reagiert habe in meinen Augen und dann mir klar wird, aha, deswegen. Oder weil ich jetzt vielleicht eben nicht morgens mir die Stunde genommen habe. Und ja, dieses Präsentsein, immer wieder präsent sein, mich da reinzuholen, das hat auch viel verändert, auch in meiner Interaktion mit anderen Menschen, also wirklich dann bei der Verabredung sein,
ja,
und bei dem Gespräch sein und nicht schon daran denken, ich gehe jetzt gleich einkaufen. Und oder also dieses, ja, wirklich da sein und in dem Moment sein, das hat wirklich sehr, sehr viel verändert. Ich habe einen Job gekündigt, den ich gehasst habe, wodurch ich ganz viel Freiheit bekommen habe. Ich habe bei einem anderen Job gemerkt, dass er mich vollkommen einschränkt. Da bin ich noch dabei, da zu gehen. Aber die Entscheidung ist für mich so klar, das hat da ein Ende und ich bin so viel mehr bei mir. Und das ist eine sehr, sehr große Veränderung, die für andere manchmal gar nicht so schön ist, weil ich mich auch viel klarer abgrenzen kann. Aber für mich ist das eben wirklich Balsam. Also ich kann dann eben einfach aus Situationen rausgehen und sagen, das geht nicht, also das gehört gerade nicht zu mir. Das ist, ich möchte mir deinen Stress gerade nicht aufladen und du kannst dich bei mir melden, wenn wir weitermachen können, was uns beide angeht und nicht, ja, dass ich eben immer nur noch draufschaufel und daran dann wieder kaputt gehe. Also ich könnte diese Liste ewig weiterführen. Es hat sich in so vielen, also es hat sich auch wirklich fast in allen Beziehungen was geändert und das ist immer zum Positiven. Das ist unfassbar. Ich kann eben, also dieses unbeschwerte Essen, also auch, dann esse ich mal einen Tag ganz viel, mal einen Tag ganz wenig, also wirklich da 100% auf den Körper zu hören und dann hat man sich mal überfressen und dann merkt man, oh, okay, nee, das war viel zu viel, da war ich gar nicht bei mir, sondern habe da irgendwie wieder auf andere gehört und zu merken, ich kann meinem Körper 100% vertrauen, der schickt mir die Signale. Das ist so cool, das zu merken. Also wirklich in dieser Verbindung zu sein und dann auch mal zu merken, wenn man die Verbindung verliert, aber dann, dass man immer wieder zurückgehen kann und mit sich selber, ja, im Gespräch ist. Es ist einfach schön.
Mega. Ah, mega. Also das ist halt, ja, schlussendlich hast du gewählt, den Weg zu gehen, du hast ihn gemacht, du hast vertraut, du hast losgelassen. Und schlussendlich hast du dieses Geschenk vom Leben, von mehr Zeit für dich, von mehr Wertschätzung und Anerkennung auch für dich, wo du mehr auf den Körper hörst, mehr verbunden bist mit deinem Körper, mit dir selber und immer mehr erkennst, was brauche ich, was tut mir gut, was möchte ich nicht mehr. Und das ist, was will man mehr? Mega.
Ja, und also ich werde, also von wegen, ich habe ja Komplimente für meinen Körper bekommen und so immer. Das war ja immer mein, aha, ich habe mich über meinen Körper definiert. Und jetzt kommen wirklich Fremde, also das ist wirklich nicht gelogen, es kommen fremde Leute auf mich zu und sagen, was für eine unglaubliche Energie ich ausstrahle und dass es Spaß macht, mir einfach beim Tanzen zuzugucken oder sowas. Und das ist eine ganz andere Art von, eine ganz andere Qualität von Komplimenten, die ich kriege, die jetzt eben auch was mit mir machen, die ich annehmen kann. Weil wenn mir früher jemand gesagt hat, ja, boah, tolle Figur, dann war das so, ja, wenn du mal wüsstest. Und jetzt ist es, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du strahlst so eine Power aus, dann denke ich so, ja, weil ich habe diese Power auch. Und die lasse ich auch raus. Und ja. Das macht, das ist so schön.
Und sie ist 100% echt. Sie ist ehrlich, sie ist authentisch, das bist einfach du. Und das ist das, was die Menschen, eben, ich sage jetzt auch die Menschen, die nicht nur in dieser Äußerlichkeit in Definition gelangen, sondern das ist wirklich das, was Menschen, die Gefühle haben, die wahrnehmen, die ganzheitlich erkennen, die das wahrnehmen, dann kommen und sagen, wow, ihre Energie und wow, und du strahlst immer so. Und das ist einfach so. Und das ist doch einfach das größte Geschenk, was man für sich sein kann und gleichzeitig auch noch für die ganze Welt sein kann. Weil die dürfen ja auch teilhaben an dieser Power, ja. An diesem Strahlen, an dieser Energie. Und das ist doch das Schöne daran. Das finde ich einfach unglaublich wertvoll. Andrea, wenn du so als, ich sag mal so, als Schlusswort etwas mit den Frauen, die jetzt noch in der Bulimie stecken, mitgeben kannst auf dem Weg. Was würdest du ihnen raten? Wo sollen sie hingehen? Was sollen sie machen? Was lohnt sich? Was macht Sinn?
Also ich habe niemals versucht, eine Therapie zu machen oder so. Für mich kam das überhaupt nie in Frage. Also eben auch dieses in die Klinik gehen, mein Leben dafür aussetzen zu lassen, das war für mich eine Vorstellung, die, das gab es nicht, diese Option. Und als ich dann eben von deiner Begleitung mitbekommen habe, das hat mir alles so zugesagt, auch, also dass es eben eine Begleitung ist und nicht eine Therapie. Du musst keine Tagebücher führen über dein Essverhalten. Du musst nicht auf die Waage gucken. Du musst nicht zunehmen. Du musst nicht abnehmen. Du musst erstmal bei dir ankommen. Und alles, also die Entscheidung, die ganz klare Entscheidung für mich zu treffen, diesen Weg zu gehen, das kann ich einfach jeder Frau empfehlen, die darunter leidet und sich darauf einzulassen und eben nicht zu denken, ich muss jetzt sofort damit aufhören, ich muss jetzt sofort Ergebnisse kriegen, sondern dem Prozess vertrauen und sich selbst vertrauen und eben nicht auf das Symptom zu gehen, ich kotze, sondern wo sind vielleicht Stellschrauben in meinem Leben, was sind die Situationen, was sind die Menschen, die mir gut tun, die mir nicht gut tun und den Fokus ganz woanders drauf zu legen. Und wirklich, wirklich darauf zu vertrauen und daran zu glauben, dass man diese Krankheit hinter sich lassen kann. Ich habe das nicht geglaubt. Lange. Ich habe gedacht, das ist Teil von mir, das ist, gehört zu mir und ich werde das niemals los. Und ich bin es losgeworden. Und es war leicht. Es darf leicht sein. Das ist kein Kampf gewesen, das war nicht immer leicht, aber am Ende fühle ich mich wirklich 100% frei. Und dieses Gefühl wünsche ich jeder Frau, jedem Menschen.
Mega. Das wünsche ich auch. Das ist wirklich das, ja, das Schönste, was man haben kann, was man ja wirklich auch zurückgewinnen kann, weil man kann es zurückgewinnen. Wenn man in dieses Vertrauen einsteigt, wenn man sagt, und ich mache das jetzt, dann geht das auch. Mega. Da füge ich gar nichts mehr hinzu. Es ist unglaublich schön. Ich bedanke mich von Herzen bei dir, liebe Andrea. Es war unglaublich schön, mit dir da ein bisschen über dein Leben, über deinen Weg ja, zu hören, zu erzählen, zu verstehen auch, was da alles mitspielt, was da alles für Komponenten verbunden sind. Von Herzen ein großes Dankeschön an dich.
Ja, von mir, von meiner Seite auch nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Andrea. Sehr und super. An dein ganzes Team. Ja, ihr habt mein Leben verändert. Und ich bin froh, dass du mich auch hierfür gefragt hast, dass wir vielleicht auch ein Beitrag für andere Frauen sein können, die gerade noch nicht wissen, ob sie den Weg gehen wollen. Und ja, vielleicht haben wir da einen kleinen Anschubs gegeben.
Mega, danke vielmal. Ja, und wenn du jetzt hier dich angesprochen fühlst, wenn du hier zugehört hast, wenn du noch voll in der Bulimie drin steckst und eigentlich wie die Andrea schon ein Jahr lang meine Newsletter liest oder die Podcast hörst, ist es vielleicht jetzt Zeit, dir einen Termin für ein kostenloses Freiheitsgespräch zu buchen. Du hast keine Verpflichtung, wir hören dir einfach mal zu, wir verstehen dich, wir wissen, wie es dir geht und ja, melde dich jederzeit bei uns. Wir freuen uns auf dich. Du kannst eben, wie gesagt, Podcast, YouTube, kriegst du auch ganz viele kostenlose Informationen und beim Freiheitsgespräch bist du 1:1 mit uns verbunden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei der Andrea und wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer bei euch ist. Hebt euch Sorg, passt auf euch auf und bis bald. Alles Liebe.